Puls.
Der Winter naht.
Organisch oder anorganisch?
Ich bin die Gefahr.
Vielleicht passiert all das aus einem Grund.
Keine Scherze, keine Spötteleien.
Sie fangen an, die richtigen Fragen zu stellen.
Nichts ist jemals vorbei.
Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider.
Herzlich willkommen, liebe FreundInnen der gepflegten seriellen Unterhaltung, zu einer neuen Folge von Skip Intro. Und diesmal geht's hier um eine Serie, auf die viele Leute schon ganz aufgeregt warten. Ich habe da nicht zugehört. Mittlerweile habe ich sie aber gesehen und ich kann sagen, die Serie ist der absolute Hammer. Es geht um Watchmen von HBO. Die Serie läuft am 4.11. bei Sky an und spielt im Universum einer total einflussreichen, kultisch verehrten Comicreihe aus den 80er Jahren über eine Gruppe maskierter Superhelden. Jetzt kenne ich mich mit Superhelden-Comics ungefähr so gut aus wie mit Fußball, also fast gar nicht. Aber immerhin habe ich keine Abneigung gegen Masken und Heldinnen in Strumpfhosen und Comics. Ich finde, die Serie macht noch mehr Spaß, wenn man ein bisschen was über die Serienwelt weiß. Und weil ich absolut ahnungslos bin, habe ich mir dafür einen Experten zur Seite geholt, der euch mehr über das Watchmen-Universum erzählen kann. Und zwar den serienjunkies.de-Redakteur Felix Böhme. Hi Felix.
Hallo, hi.
Ich habe euren Serienjunkies-Watchmen-Preview-Podcast gehört. Da war mir klar, dich brauche ich für so eine Art Einführung in das Watchmen-Universum. Erinnerst du dich an deinen ersten Kontakt mit Watchmen?
Ja, sehr gut sogar. Ich war im Urlaub gewesen und wollte irgendwie mal was anderes lesen. Man nimmt sich ja immer irgendwie Bücher mit oder so. Man hat zumindest das Ziel, irgendwie ein Buch zu lesen im Urlaub, ja. Wenn man schon so nicht dazu kommt. Und ich hatte gedacht, okay, jetzt kannst du eigentlich mal endlich die Watchmen-Comics lesen. Und da habe ich einen guten Kollegen gefragt, den Adam Arndt bei uns in der Redaktion, der selber auch großer Watchmen-Fan ist. Und der hat mir dann seine gebündelte Ausgabe mitgegeben. Und dann saß ich irgendwo am Strand in der prallen Sonne bei 30 Grad mit fettigen, sonnenöligen Fingern und habe mir halt dann diesen Comic durchgelesen, der danach etwas mehr gezeichnet war.
Du bist dann quasi weiß wieder nach Hause gefahren, also überhaupt nicht gebräunt oder so.
Und am Sonnenschirm einfach nur Comics gelesen, genau so wie man das macht.
Felix, du warst schon mal Gast bei Skip Intro, als wir über The Terror Infamy und den realistischen Horror gesprochen haben. Übrigens, wenn euch das interessiert, hört da unbedingt mal rein, weil für mich schließt diese Skip Intro Folge so ein bisschen daran an, weil ja auch in Watchmen so ganz reale, ganz aktuelle Ängste verhandelt werden. Oder wie siehst du das?
Ja, definitiv. Also das passt, glaube ich, sehr gut. Wir hatten ja auch bei The Terror Infamy drüber gesprochen, wie nah das dran ist an dem, was wir gerade wahrnehmen in unserer Welt, in unserer Realität, in der wir leben. Und Watchmen ist da im gleichen Geiste, die Serie von Damon Lindelof, weil da werden natürlich auch Dinge ein bisschen abstrahiert, aber wir können sie wahnsinnig gut anwenden auf das, was passiert. Und sie werden auch sehr deutlich angewendet auf die Welt, die uns gerade umgibt, vor allem in den USA, wodurch halt wiederum auch diese realen Horrormomente entstehen, die wir die uns irgendwie nicht loslassen.
Ja, das ist irgendwie das Thema des Jahres, habe ich den Eindruck.
Ja.
So, bevor wir jetzt hier tiefer einsteigen in diese Materie, in Watchmen und das Universum, kläre ich euch erstmal auf, worum es bei Watchmen, der Serie, überhaupt geht. Der kleine Will sitzt allein im Kino. Es läuft sein Lieblingsfilm über einen maskierten Helden, der einen korrupten Sheriff zur Strecke bringt. Plötzlich fallen Schüsse. Bomben fallen. Panik macht sich breit. Es ist das Jahr 1921. Beim Massaker in Tulsa, Oklahoma, sterben in einer Nacht mehrere hundert Afroamerikaner. Will überlebt. Was aus Will wird und was diese brutale Szene mit den Watchmen zu tun hat, das erfahren wir erstmal nicht. Stattdessen landen wir unsanft im Jahr 2019, an derselben Stelle, wo vor fast 100 Jahren der kleine Will auf die brennende Stadt blickt. Schon in den ersten Minuten setzt sich Watchmen von der Masse an Superhelden-Serien und Filmen ab. Diese Serie spielt zwar in einer Parallelwelt, in der die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg ganz anders verlaufen ist als unsere, aber das Massaker von Tulsa ist wirklich geschehen. In der Welt von Watchmen war Richard Nixon mit seiner ultrakonservativen Politik über Jahrzehnte lang US-Präsident, bis ihn der Schauspieler Robert Redford abgelöst hat. In seiner ewig langen Amtszeit hat der liberale Redford umstrittene Gesetze unterzeichnet. Unter anderem darf die Polizei keine Waffen mehr haben und wird selbst stark überwacht. Das führt zu neuen Problemen. Die Polizisten werden von Terrororganisationen bedroht. Damit die Polizisten sicher sind, soll niemand wissen, wer sie privat sind. Im Dienst tragen die Polizisten deshalb eine Maske. Und einige, wie die Polizistin Angela Abar, kostümieren sich wie die Rächer und Beschützer aus Comicheften.
People who wear masks are driven by trauma. They're obsessed with justice because of some injustice they suffered. Ergo, the mask. It hides the pain. I wear the mask to protect myself. Right, from the pain.
Angela Abar führt ein Doppelleben als Mutter von drei Kindern und Inhaberin einer Bäckerei,
während sie heimlich Selbstjustiz im Namen des Gesetzes übt. Mehr will ich zum Setting nicht verraten. Mit den kultisch verehrten Watchmen hat diese Story erstmal gar nichts zu tun. Die Serie soll eine Art Remix der Comicwelt sein. Das heißt, die Serie erzählt im Comic-Universum eine ganz neue Story mit neuen HeldInnen. Und die spielt nicht wie der Comic in den 80ern, sondern im Heute. Trotzdem tauchen nach und nach viele Bekannte aus den Comics auf. Und Comic-Fans werden viele clevere Anspielungen finden.
Soon all the whores and race traitors will shout save us. And we will whisper, no. We are the 7th Cavalry. We are no one, we are everyone, we are invisible.
Ohne den Watchmen-Comic gelesen zu haben, wirkt die erste Folge ziemlich überfordernd. Aber auf eine gute Weise, denn wir werden direkt in diese merkwürdige Welt hineingeworfen. Glücklicherweise werden im Laufe der Episoden viele Ereignisse eingeordnet und die Hintergründe der Watchmen-Geschichte nebenbei erklärt. Die Musik von Nine Inch Nails reißt uns mit und jagt zumindest meinen Puls nach oben. Die Schnitte sind schnell, die einzelnen Einstellungen wie Comicstrips inszeniert und die Action ist flüssig und realistisch choreografiert. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Watchmen hat für mich das Zeug zur besten Serie des Jahres, weil sie nicht nur krass viel Spaß macht, sondern auch total intelligent politische und gesellschaftliche Probleme aufgreift. Das Hauptthema ist der strukturelle Rassismus in den USA, mit dem viele AfroamerikanerInnen wie Angela Abar und ihre Familie seit Generationen leben müssen. Die Serie konfrontiert uns schonungslos mit diesem Trauma, will uns aber nicht nur unterhalten, so wie einen Tarantino-Film, sondern die Figuren und ihre Motivationen nachvollziehbar machen.
There are people who believe that this world is fair and good. It's all lollipops and rainbows. But we don't do lollipops and rainbows. Because we know those are pretty colors that just hide what the world really is. Black and white.
Das Massaker in Tulsa 1921, bei dem ein weißer Lynchmob hunderte Afroamerikaner ermordet und das Geschäftszentrum der Stadt, die sogenannte Black Wall Street, zerstört hat, und andere furchtbare Ereignisse aus der Geschichte der USA, verbinden die Parallelwelt des Comics auf erschreckende Weise mit unserer Realität. Die Serie ruft uns diese vernachlässigten Aspekte der US-Geschichte genau zur richtigen Zeit wieder ins Gedächtnis. Es wird deutlich, dass egal wie anders die Geschichte in den USA verläuft, der Rassismus ist so tief in die DNA der USA eingeschrieben, dass Politiker, Kriege und ein paar Superhelden daran nicht viel ändern können. Dass die Serie diese Schandflecken der US-Geschichte ins Zentrum stellt und eine afroamerikanische Heldin hat, ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
Ihr merkt schon, ich bin echt total begeistert von Watchmen und ihr könnt die Serie beim Seriencamp Serienfestival in München sehen auf großer Kinoleinwand am 9.11. in der HFF München. Mehr dazu erzähle ich euch gleich noch. Wie Watchmen Rassismus verhandelt und wie eine Person of Color die Serie sieht, darüber möchte ich in ein paar Wochen nochmal mit einem Gast sprechen. Jetzt soll es erstmal darum gehen, dass wir alle auf einem Level sind, wenn die erste Folge anläuft, egal ob Comic-Fan oder Noob wie ich. Felix, fandst du die Serie auch so stark wie ich?
Ja, sehr. Ich habe mich ja sehr auf die Serie gefreut. Mir war auch bewusst, dass es was Spezielles wird, was ein bisschen natürlich auch an der Vorlage liegt, an dem Comic, dem zugrunde liegt. Ich war sehr gespannt auf jeden Fall, was da auf uns zukommt. Umso glücklicher war ich dann gewesen, also glücklich im Sinne, dass es halt gut geworden ist, nicht das, was vielleicht inhaltlich passiert ist, weil das macht dich wirklich glücklich. Aber ich war umso glücklicher, dass es halt wirklich dann was richtig Gutes geworden ist, was mich angeregt hat nachzudenken und was Diskussion hervorgerufen hat und auch weiterhin Diskussion hervorrufen wird. Und wenn das eine Serie schafft, dann ist das schon mal in der heutigen Zeit, wo wir so viel anderen Kram haben, der einfach nur weggeguckt werden kann, was Besonderes.
Vor allen Dingen, wenn es dann auch eine Superhelden-Serie ist, wo man das in der Regel nicht unbedingt erwartet, dass das passiert.
Das ist richtig, ja. Wobei da natürlich die Serie wirklich sehr nah an dem Comic dran ist, der ja auch so eine Abrechnung mit den klassischen Superhelden-Geschichten ist. Und deswegen ist es natürlich einfach zu sagen, Watchmen ist die Superhelden-Serie, die neue, die da ist. Aber es geht darüber hinaus und ist vielleicht gar nicht so superheldig, wie man sich das vorstellt.
Was ist dir von der ersten Folge so am stärksten in Erinnerung geblieben?
Das Worldbuilding, wie man so schön sagt, also dass wir in eine Welt reingeworfen werden, ohne viel Informationen, die sich langsam uns erschließt. Dadurch haben wir viele Fragezeichen, die vielleicht für den einen oder anderen auch sehr überfordernd sein können, weil halt dieser Welt auch was zugrunde liegt, was gigantisch groß ist. Aber die Art und Weise, wie wir eingeführt werden und wie wir die Perspektive einnehmen von einer Hauptfigur wie Angela Barr oder von den generell die Figuren, die da auftreten, fand ich unfassbar gut gelungen, dass wir halt wirklich merken, okay, das ist ein bisschen anders als die Welt, die wir kennen, aber doch irgendwie sehr ähnlich.
Gibt's auch so eine spezielle Szene?
ich musste tatsächlich natürlich, ich glaube, es wird bei den meisten so sein, war am ehesten der Auftakt, gleich der Prolog, ungefähr so 8 Minuten lang, ein Rückblick auf ein Massaker in Tulsa, Oklahoma, das wirklich so stattgefunden hat, bei dem schwarze US-Bürgerinnen massakriert wurden auf offener Straße von weißen Rassisten, Extremisten, Faschisten, und das in der amerikanischen Geschichte nie wirklich aufgearbeitet wurde und jetzt auch erstmals wirklich so abgebildet wurde, was gerade in den USA für massiv viele Artikel gesorgt hat, die sich damit mal noch mal ein bisschen mehr beschäftigt haben, weil bisher war es niemand wirklich bewusst, was da richtig passiert ist.
Ja, ist auch kein Teil von den US-Geschichtsbüchern, zum Beispiel in der Schule.
Ja.
Und genau das ist mir auch so im Kopf geblieben. Also dieser Blick auf die brennende Stadt Tulsa, wo der kleine Will durch ein kleines Guckloch einer Kiste guckt, in der er dann wiederum in Sicherheit gebracht werden soll. Und er guckt halt so auf diese Straße, sieht, wie Menschen irgendwie an Karren entlanggezogen werden. Es ist absolut grausam, was man da sieht. Und genau das hat sich so richtig eingebrannt in meinen Kopf. Das war ein wahnsinnig starker Auftakt für die Folge, aber auch ein sehr verwirrender, fand ich.
Sehr verwirrend, absolut, denn man muss sich dann irgendwie alles zusammensetzen, was in der Folge passiert. Aber es ist natürlich so unsere Richtlinie erstmal. Da in so einer Welt leben wir gerade, weil das ist die Welt von Watchmen. Und das ist aber eigentlich auch unsere Welt, weil wir haben es, oder es wurde halt vergessen, es wurde nie aufgearbeitet. Und es hätte nie vergessen werden dürfen und muss aufgearbeitet werden. Und das informiert schon mal den ganzen Kontext dieser Serie und dieser Show und wie sie sich weiter bewegt und was für Themen sie ansprechen will und wie ungeniert sie diese Themen ansprechen will.
Viele Dinge, die man da sieht, die sollte man direkt mal googeln oder kurz auf Pause stellen und dann googeln. Da steht irgendwo auf so einem Zeitungstitel, 20.000 Nazis marschieren auf dem New Yorker Madison Square Garden ein oder so.
Ja.
Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich das für völlig abwegig gehalten habe. Aber auch das ist tatsächlich 1939 passiert. Da sind tatsächlich 20.000 Nazis und Faschisten in New York aufmarschiert. Das ist komplett irre. Also das in so einem Setting, in so einem Superhelden-Setting, dir quasi so nebenbei alles so mitgegeben wird an tatsächlichen Fakten über unsere Welt, die auch in dieser Parallelwelt so wahr sind. Und es wird irgendwie, finde ich, durch dieses Superhelden-Setting erst richtig deutlich, wie unglaublich das eigentlich ist. Ich habe die Comicreihe von Alan Moore und Dave Gibbons, Schande auf mein Haupt, nicht gelesen bisher.
Das ist nicht schlimm.
Mir sind aber dadurch so ein paar wichtige Details direkt entgangen. Damit es jetzt euch nicht so geht, Felix, worum geht's denn in diesen Watchmen Comics überhaupt?
Das ist eine sehr einfache Frage, die eine sehr lange und schwierige Antwort nach sich zieht. Ich versuche es kurz zu fassen. Ja, von Alan Moore und Dave Gibbons, ganz wichtig. Viele Leute denken immer nur, Alan Moore hat das alles verbrochen, Anführungszeichen. Nee, Dave Gibbons war da auch sehr beteiligt als sein Illustrator. Und das ist auch ganz wichtig, ihn zu erwähnen, denn so ein Comic entsteht halt gerade durch so eine Zusammenarbeit. Watchmen im Endeffekt ist eine Geschichte, die in unserer Welt spielt, aber in einem leicht alternativen Universum, wenn man das so sagen kann. Also spielt im Jahr 1985 und du hast es bereits erwähnt, wie in der Serie ist auch hier Richard Nixon nach wie vor der Präsident oder für einen längeren Zeitraum, als er in Wirklichkeit es gewesen ist. Er konnte Watergate irgendwie entgehen. Die USA haben sogar den Vietnamkrieg gewonnen. Also es hat sich alles so ein bisschen verändert und zum Zeitpunkt von 1985 ist halt gerade der Kalte Krieg mit der Sowjetunion auf dem absoluten Höhepunkt und eine nukleare Katastrophe steht bevor. In dieser Welt, die uns da gezeigt wird, gab es ab den 40er Jahren so die Drehe maskierte Superhelden, Rächer, die nicht wirklich Superfähigkeiten hatten oder so, sondern einfach nur Menschen gewesen sind, die sich maskiert haben und für Gerechtigkeit eingetreten sind. Wobei man das auch sehr offen definieren kann, denn einige von denen haben natürlich dann auch hart zur Gewalt gegriffen, um Gerechtigkeit zu bewirken, und dementsprechend waren diese maskierten Rächer irgendwann dann auch ein bisschen in der Frage, ob die wirklich weiterhin so ihre Unwesen treiben können, wodurch die dann auch ein paar Jahre später im Jahr 1977 offiziell als illegal bezeichnet wurden, abgeschafft wurden. Das heißt, diese Welt, die in dem Comics existiert, hat halt ein problematisches Verhältnis mit maskierten Helden und Heldinnen, deren man einfach nicht so Macht übertragen kann, denen sie dann tun können, was sie wollen.
So Selbstjustiz.
Richtig. Und das schon mal zu wissen, das passt ja auch ganz gut für die Serie, dass man weiß, okay, es geht um Macht, wer bekommt wie Macht und wie wird Macht im Endeffekt ausgeübt. Denn die Serie thematisiert das ja zum einen mit den maskierten Helden, die in der Nacht halt auch unterwegs sind oder auch tagsüber, aber auch natürlich im Sinne von, was für eine Macht hat ein Staat, wie nutzt der die, oder wie definiert sich Macht neu, wenn sich einfach Leute radikalisieren und zu einer Gruppe zusammenschließen und dann denken, sie wären unaufhaltbar. Von daher gibt es da schon viele Parallelen. Das ist so erstmal grob die Idee von Watchmen und der Welt, die dann in den Comics mit einem Großereignis endet, was ich jetzt nicht vorwegnehmen will.
Darauf komme ich jetzt gleich, glaube ich.
Im Endeffekt geht es auch um eine kleine Verschwörungstheorie und im Plan, um diese nukleare Katastrophe abzuwenden zwischen der USA und der Sowjetunion. Wie das dann erreicht wird und inwiefern das dann eine Rolle spielt für die Serie, zügle ich mich jetzt erstmal ein bisschen.
Bis jetzt. Und zwar, weil das, da komme ich mich jetzt drauf, das erste Detail, was für mich gar keinen Sinn gemacht hat.
Ich habe eine Ahnung.
Es war der Tintenfischregen.
Ja.
Angela Abar und ihr kleiner Sohn Toffer geraten auf dem Weg von der Schule in so eine Art Tintenfischschauer. Da regnet es vom Himmel auf einmal nach einem kurzen Alarm Mini-Tintenfische.
Was halt so passiert, wenn man unterwegs ist.
Genau. Ja. Und dann kommt so eine Art Tintenfischreinigung, wie so eine Feuerwehr vorbei, putzt es von den Straßen, es stinkt so ein bisschen. Was zum Henker hat es damit auf sich?
Ja, das ist eine von den vielen kleinen Anspielungen oder Referenzen, die man auch aus dem Comic ziehen kann, die für Fans, glaube ich, sehr schönes, aber die halt nicht irgendwie so wie billige Easter Eggs sind oder so ein bisschen Fanservice, sondern durchaus auch zu dieser leicht verwirrenden Welt beitragen, so wie es bei dir halt der Fall gewesen ist. Ja, die Tintenfische haben keine unwichtige Bedeutung in der Welt von Watchmen, denn, und jetzt muss ich es ja fast schon verraten, was so ein bisschen der Tintenfisch für eine Bedeutung hat, auch am Ende des Comics. Im Endeffekt spielt ein gigantischer Tintenfisch am Ende des Comics eine riesige Rolle, im wahrsten Sinne, um diesen atomaren Krieg zwischen der Sowjetunion und der USA zu verhindern. Da wird nämlich so ein Wesen einfach auf New York losgelassen, wodurch viele Millionen Menschen ums Leben kommen, wodurch dann wiederum die Weltbevölkerung denkt, sie ist, sie wird angegriffen von einer Alien-Invasion. Ob das wirklich so ist, sei mal dahingestellt, aber dieser Tintenfisch hat irgendwie natürlich Narben hinterlassen und jetzt kann man natürlich diskutieren in der Serie, dieser Tintenfischregen, ist das wirklich so ein Phänomen, was irgendwie entstanden ist oder ist das auch etwas, was vielleicht durch eine andere Hand herbeigeführt wird und die Menschen weiter in den Glauben lässt, dass da wirklich vor mehr als 30 Jahren im Jahr 1985 was ganz Schlimmes mit einem riesigen außerirdischen Tintenfisch in New York passiert ist.
Das klingt so irre,
ja.
Aber ich schwöre euch, das macht alles Sinn, wenn ihr diese Serie oder auch die Hintergründe dazu lest. Ihr solltet das auch euch anschauen, auch wenn ihr das jetzt alles für komplett bescheuert haltet.
Das finde ich ganz wichtig, denn ich kann jeden nachvollziehen, der halt irgendwie die Comics nicht gelesen hat und auch komplett verwirrt ist bei den Dingen, die da passieren. Es wird vielleicht irgendwann alles im Rahmen der Serie mehr Sinn ergeben, aber ich glaube schon, dass trotzdem genug Faszination von der Serie ausgeht, auch wenn man nicht weiß, was der Hintergrund ist oder dass man sich einfach drauf einlassen kann und dass sich selber irgendwie ein bisschen zusammensetzen kann. Und wenn man mehr wissen will, dann greift man entweder gleich zum Comic und liest sich ein bisschen ein. Das ist überhaupt nicht, also es wäre sowieso empfehlenswert. Oder man googelt ein bisschen und schaut oder hört so einen Podcast wie den hier.
Wir haben jetzt schon festgestellt, dass diese Welt in der Serie unserer Welt sehr ähnelt, aber in einigen entscheidenden Punkten auch davon abweicht. Zum Beispiel ist Vietnam ein Staat der USA in dieser Welt, weil der Vietnamkrieg gewonnen wurde. Das sieht man ganz toll in einer der ersten Szenen auch in der Serie. Da ist Berufetag an der Grundschule und Angela Abar, also die Protagonistin, erzählt der Klasse ihres Sohnes was übers Backhandwerk. Sie ist nämlich eigentlich Bäckerin, obwohl sie das natürlich nicht ist, weil sie in Wirklichkeit Polizistin ist, die aber ihre Identität ja geheim hält. Sie erzählt, dass sie aus Vietnam kommt. Dabei kommt irgendwie so nebenbei raus, dass Vietnam jetzt ein Staat ist, der USA. Dann sehen wir eine kleine Tafel, auf der die wichtigsten US-Präsidenten hängen. Also ganz im Hintergrund von dieser Schulklasse hängt so eine Präsidententafel. Und man sieht da nur vier Präsidenten drauf. Einer davon ist Richard Nixon, der eben von 69 bis 92 Präsident war. Und dann Robert Redford.
Ja.
Der ist immer noch Präsident der USA. Und das kriegen wir einfach nur so nebenbei mit, wenn man aufpasst. Ich habe ganz ehrlich gesagt erst beim zweiten Mal angucken, ich habe die ersten Folgen mir jetzt zweimal angeschaut, erst wirklich alles wahrgenommen, weil mich das beim ersten Mal so überwältigt hat. Auf jeden Fall das Wort Redfordations fällt.
Ja, ist ein sehr wichtige Komponente von Watchmen, denn diese Redfordations, oder so werden sie ja eher abfällig genannt, von denen, die sich davon benachteiligt fühlen. Es handelt sich im Endeffekt ja um Reparationszahlungen an die Hinterbliebenen der Opfer von diesem Tulsa-Massaker von 1921. Und die Regierung unter Präsident Robert Redford ist sehr liberal eingestellt. So viel können wir schon mal ein bisschen rausfiltern aus diesen ersten Folgen und was wir so halt mitbekommen. Und will natürlich diesen Fehler irgendwie wieder gut machen und zumindest Gerechtigkeit walten lassen, nachträglich. Und dementsprechend werden halt dann auch viele schwarze Bürger und Bürgerinnen, sind halt halt legitimiert, so welche Reparationszahlungen entgegenzunehmen, was wiederum Teile der weißen Bevölkerung aufwiegelt, weil sie fühlen sich dann irgendwie abgehängt und zu Unrecht bestraft. Und auf diesem Nährboden oder in diesem Nährboden gedeiht halt dann mehr Hass, mehr Vorurteile, mehr Missgunst und dementsprechend dann auch eine sehr extreme Wurzel, die da The Seventh Cavalry heißt, die Pläne verfolgt, um das alles wieder rückgängig zu machen und die alte Ordnung herzustellen.
Gutes Stichwort, auf die würde ich nämlich jetzt als nächstes zu sprechen kommen. Die tragen diese Masken, die ich aus dem Film schon kenne, Watchmen. Die sogenannten Rorschach-Masken werden die auch in der Serie genannt. Und damit beziehen sie sich wieder auf den Comic, weil da taucht eine Figur auf mit dem Namen eben Rorschach. Was hat das jetzt miteinander zu tun?
Das ist auch eine, wie ich jetzt im Nachhinein auch nach Eigenrecherche und viel Lesen nochmal so ein bisschen festgestellt habe, mit sehr spannende Sache oder vielleicht mit die spannendste in der Serie, denn der Charakter Rorschach ist einer, der durchaus beliebt gewesen ist oder nach wie vor beliebt ist bei vielen Leuten aus den Comics. Es geht im Endeffekt, er ist auch eine Art Vigilant oder Selbstjustiz, wie man das nennen möchte, der sehr kompromisslos vorgeht und sich halt mit dieser Maske so maskiert. Und die ist auch sehr vielsagend, denn jeder sieht ja in einem Rorschach-Test was anderes. Und somit ist er halt auch immer ein bisschen schwer zu greifen und schwer zu definieren. Aber Fakt ist, dass er halt extrem konservativ ist, ultrakonservativ, teilweise auch sehr extremistische Ideen eigentlich verfolgt. Aber zum Beispiel, du hast es gerade erwähnt, durch den Film von Zack Snyder im Jahr 2009 so ein bisschen auf ein komisches Podest gestellt wurde im Nachhinein. Denn wenn man sich den Charakter aus den Comics anguckt, er macht keine Kompromisse und er geht sehr hart vor gegen Ungerechtigkeit, aber er denkt sehr in Schwarz und Weiß und hat auch nicht viel übrig für Menschen aus Armut oder Prostituierte.
Oder Frauen.
Frauen generell und denkt, die sind alles, ist alles Abschaum, der diese Stadt New York verdreckt. Und das war irgendwie vielleicht für viele nicht bewusst, dass diese Figur wirklich so tickt in den Comics. Und jetzt ist natürlich sehr spannend, dass Damon Lindelof mit seinem Team jetzt diese Figur natürlich so interpretiert hat, was, wenn diese Figur zum Idol von rechtsextremen Rassisten wird. Wenn sie halt wirklich diese Ansicht von Rorschach nehmen und denken, ja, wir verfolgen jetzt seine Ideologie und machen ihn zu unserem Posterboy. Wie sieht die Welt dann aus? Und das hat natürlich dann auch so ein bisschen für in einigen Fanlagern des Comics für Unmut gesorgt, denn die haben natürlich irgendwie von Rorschach ein anderes Bild, weil halt Watchmen natürlich auch zur Interpretation freigestellt ist, aber dennoch meiner Meinung nach Rorschach ein sehr deutliches Licht drückt, wodurch er halt auch wirklich keine schlechte Posterfigur ist für diese Bewegung.
Mhm. Der Comic zumindest, das habe ich zumindest gelesen, also weil ich ihn ja nicht selbst gelesen habe, ist ja auch wirklich total kritisch, was alle politischen Lager angeht.
Ja.
Der ist ja nicht nur irgendwie kritisch gegenüber so einer faschistischen Ideologie, sondern der kritisiert ja genauso gut auch andere liberalere, Superhelden oder deren Ziele, die dann mit anderen fragwürdigen Mitteln erreicht werden. Das finde ich total interessant, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Serie das auch macht.
Ja, das wird spannend zu sehen sein. Ich gehe jetzt auch immer Schritt für Schritt, Folge für Folge, denn für mich persönlich ist es natürlich auch interessant, dann Woche für Woche zu sehen, was machen sie mit diesen ganzen Ideen, ne? Wie setzen sie die um? Beim Comic ist es wirklich so, dass da keine Seite als gut dargestellt wird. Das ist vielleicht dann auch wirklich dem Gedankengut von Alan Moore so ein bisschen zuzuschreiben, der selber glühender Anarchist ist und sehr deutlich politische Meinungen vertritt und vielleicht auch ein bisschen extrem in diese Richtung ausschlagend. Aber das ändert ja nichts daran, dass er grundsätzlich völlig berechtigt ist, Kritik auf allen Ebenen zu äußern und dementsprechend auch jeder politischen Strömung gegenüber. Und das hat er auch getan zusammen mit Dave Gibbons in den Comic. Und das macht ja den Comic auch so faszinierend, denn wir sind ja gewohnt, von Superheldengeschichten uns unseren Held zu suchen oder ihn halt deutlich zu identifizieren, mit ihm mitzufiebern, dass er halt dann den Bösewicht besiegt. Das ist in Watchmen nicht wirklich möglich, denn hier hat jeder noch so strahlende Held von außen irgendwie Ecken und Kanten oder was ganz Eigenes und Verwerfliches, was ganz klar auch dargestellt wird. Das klingt heute ganz normal, weil wir kennen halt Superheldengeschichten mittlerweile aus dem Kino auch, die genau immer das zeigen wollen, diese Heldengeschichten, die aber sagen, ja, es ist doch ein bisschen dunkel und finster und nicht so einfach.
Stichwort Batman.
Richtig, genau. Aber halt im Jahr 1986, als der Comic rauskam, war das relativ revolutionär, weil das gab es bis dahin noch nicht.
Ich finde das Worldbuilding von Watchmen so, so gut. Ich liebe ja auch Westworld, aber ich finde, da ist es nicht so befriedigend, danach Hinweisen zu suchen, wie die Welt der Serie tickt, weil da einfach kein so riesiges, durchdachtes Universum dahinter steckt. Aber ich glaube, das ist auch so eine Spezialität von dem Serienschöpfer Damon Lindelof. Der hat ja auch schon Lost und Leftovers gemacht. Ich glaube, dem kann man vertrauen, was das angeht. Also auch wenn ich jetzt die letzten drei Folgen noch nicht gesehen habe und du ja auch nicht.
Nee.
Ich habe ein gutes Gefühl, was das angeht.
Ja, also Damon Lindelof hat ja auch selbst jetzt schon sehr oft in vielen Interviews gesagt, dass für ihn die Watchmen-Comics hoch und heilig sind und er die als sehr junger Mensch sogar schon gelesen hat und er selbst auch wie so eine Art Lesezirkel dann ins Leben gerufen hat mit seinen Autoren und Autorinnen und sie sich immer dann die ganz verschiedenen Ausgaben angeguckt haben und dann durfte jeder was sagen, was ihm aufgefallen ist oder was er damit verbindet mit diesem Kapitel, was er da gelesen hat. Und da sind bei ihm auch wieder Dinge klar geworden, die vielleicht noch nie da gewesen sind oder die er nie so wirklich beobachtet hat, weil natürlich auch eine Art der Perspektive einnimmt, die eines weißen Mannes und dementsprechend liest er es vielleicht anders als eine schwarze Frau oder jemand homosexuell ist oder wie auch immer. Ne? Und das ist natürlich dann interessant, weil der Comic halt so viele verschiedene Möglichkeiten der Interpretation hergibt und dementsprechend dann auch aufgelegt werden kann, also welcher Richtung auch immer.
Er hat sich ja immerhin einen sehr diversen Writers Room auch dazugeholt. Er hat eine total diverse Besetzung auch. Das heißt, er hat sich ja auch noch weitere Perspektiven,
ja,
glaube ich, mit an Bord geholt dafür. Weißt du, was mich jetzt gerade krass frustriert? Watchmen ist ja eigentlich nur auf diese 9 Folgen dieser einen Staffel ausgelegt. Das soll ja eine abgeschlossene Miniserie sein, wie ich das verstanden habe. Aber ich bin jetzt so deep drin, ich habe Bock drauf, da wirklich noch 4, 5 Staffeln oder so drin zu bleiben.
Ja, ich kann das Bedürfnis absolut nachvollziehen. Lindelof selbst hat ja gesagt, eigentlich für ihn sind die 9 Episoden, dann ist das Ding durch, ne? Und er hat aber auch so offen gelassen, wenn sich jemand anderes findet, der eine Idee hat, dann kann man das in der Welt weiterführen. Ob das dann so kommt und wenn es so kommt, ob es dann, auf welchem Niveau das dann ist, das weiß man natürlich nicht. Deswegen bleibt da nur abzuwarten. Aber klar, die Welt gibt mehr her.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Warst, Felix. Hast du noch eine ganz kurze Serienanschluss-Lektüre-Empfehlung vielleicht?
Eine Lektüre oder irgendeine andere Empfehlung? Ich kann nur mal wieder, die Chance kann ich ja nutzen, den Leuten Succession empfehlen. Eine weitere HBO-Serie, die ein bisschen anders ist, ja, wo es viel über Eliten geht und Familiendynamiken und eine ganz andere Welt, auch unsere Welt, aber fast auch schon eine Parallelwelt, wie wir die so nie wirklich sehen. Lief jetzt auch bei HBO oder auch bei Sky in Deutschland. Wer es noch nicht gesehen hat, durchhalten die ersten paar Folgen. Die finden viele, glaube ich, sehr anstrengend, weil es kaum Charaktere gibt, mit denen man sich identifizieren kann.
Außer Cousin Greg.
Aber das ist auch so ein bisschen die Idee. Ja, wir sehen da sehr furchtbare Menschen und es ist faszinierend, denen bei ihren kleinen Aufstiegen und großen Stürzen beizuwohnen und dann auch diese ganzen Machenschaften eines riesigen Medienkonglomerats mitzuerleben und wie halt eine Familie da ein bisschen zugrunde geht, weil keiner wirklich Macht abgeben oder Macht übergeben will. Sehr faszinierend, kann ich wie immer nur empfehlen.
Vielen Dank, Felix.
Sehr gerne.
Ihr könnt Felix Reviews zu den einzelnen Watchmen-Folgen übrigens auf serienjunkies.de lesen jede Woche. Watchmen läuft ab dem 4.11. wöchentlich bei Sky. Ihr könnt die ersten 2 Folgen aber auch gratis auf richtig großer Kinoleinwand angucken. Und zwar beim Seriencamp Serienfestival in der Hochschule für Fernsehen und Film München. Da werden vom 8. bis 10. November über 30 nagelneue Serien aus der ganzen Welt gezeigt. Eintritt ist frei und wir von Puls sind auch am Start. Ich freue mich drauf, euch beim Seriencamp 2019 zu sehen, zum Beispiel am Sonntag. Da diskutiere ich mit euch, Emily und Jörn vom Serienpodcast Glotz und Gloria und Dominik Hammes von Radio Nukular über die besten Serienintros, die man auf gar keinen Fall skippen darf. Und dafür habe ich auch einen Experten eingeladen, den Intro-Designer von Dark, Lutz Lemke. Der war, vielleicht erinnert ihr euch, auch mal bei Skip Intro zu Gast. Und jetzt könnt ihr ihn beim Seriencamp mit euren eigenen Fragen löchern. Also kommt vorbei. Bis dahin sage ich, Fortsetzung folgt. Redaktion: Katja Engelhardt und Marion Lichtenauer. Produktion: Francesco Burgio, Jacqueline Hofer und Christian Heiß. Sounddesign: Lorenz Schuster und Enno Rangnick.
Jede Woche neue Serientipps
auf deinpuls.de/skipintro.